die durch die Hölle gehen. Der Movie Break Trashcast mit Carlo, Soli und Stu.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Movie Break Trashcast. Ich bin der Pascal und an meiner Seite ist wie immer der Carlo. Hallo Carlo.
Hallo Pascal.
Ja, heute sind wir allerdings nicht alleine, denn wir haben uns ein Trashcast-Urgestein zurückgeholt, der sich bereit erklärt hat, mit uns ja mal wieder ein wenig im Trüben zu fischen. Und das ist der Carlo, wollte ich schon sagen, das ist der Stu. Hallo Stu.
Hallo und ich freue mich sehr, dass dieser Trashcast trotz Corona-Epidemie nicht verschoben wurde.
Das können wir leider jetzt noch nicht sagen.
Okay, dann habe ich nichts gesagt.
Ja, wieso will ich denn immer Carlo sagen?
Stu, ja, weil du es gewöhnt bist.
Ja, wirklich. Stu, schön, dass du zurück bist. Wir haben uns ja für diese Ausgabe ein doppeltes Schmankerl ausgesucht, kann man ja schon sagen. Denn wir werden uns dieses Mal um Batman Forever und Batman und Robin kümmern. Und ich hoffe, du weißt, worauf du dich da eingelassen hast.
Meinst du jetzt mich oder Carlo?
Euch beide.
Okay.
Nein, ich meine erstmal du. Ich meine erstmal dich, Stu, und dann meine ich den Carlo, denn der Gast hat natürlich Vorrang.
Genau.
Ja. Ja, ich habe sie jetzt nochmal geguckt. Und ich sag so viel, zumindest bei einem Batman-Film hat sich meine Meinung ein wenig gewandelt, tatsächlich, den wir heute hier besprechen werden.
Okay. Interessant. Carlo, möchtest du auch schon einen kleinen Teaser abgeben?
Ja, ich war positiv überrascht. Ja. Bei beiden.
Okay.
Ja.
Das nur
mehr
vorab.
Dazu später.
Ja. Gut. Dann würde ich sagen, wir beginnen natürlich chronologisch und schnappen uns erstmal Batman Forever von 1995. Und die Eingangsfrage ist wie immer: Wann das erste Mal gesehen und wie damals empfunden? Und natürlich, Stu, du darfst.
Ja, ich habe zu Batman Forever eine kleine Anekdote, mal wieder. Ich wollte den Film damals unbedingt gucken. Ich hatte die ersten beiden Burton-Filme auf VHS, vor allem den ersten, habe ich rauf und runter geguckt, wie ein Berserker. Und als es dann hieß, Batman Forever kommt in die Kinos, da dachte ich mir so, geil, das wird der größte, beste Film aller Zeiten, weil ich meine, Forever, ich meine, was soll da schief gehen? Und ich war halt zwölf war ich. Und es hat länger gedauert, bis meine Mutter gesagt hat, okay, heute darfst du ins Kino. Und dann hat sie mich in dieses Multiplex gefahren und ich war so voller Vorfreude und ach, ich dachte, das ist der beste Tag meines Lebens. Und dann stehe ich da vor der Kinokasse und in 14 Sälen läuft kein einziges Mal Batman Forever. Und dann war ich sehr enttäuscht und dann bin ich stattdessen in Waterworld gegangen, der an dem Tag auch gestartet ist, und kam aus dem Kino raus und war furchtbar enttäuscht.
Oh. Aber und das war doch eine gute Alternative, Stu.
Nee, nicht wirklich. Ich mag ihn nicht. Und bin auf dem Heimweg, saß ich dann neben meiner Mutter und habe im Wagen sogar angefangen zu weinen, weil ich dachte, ich werde Batman Forever nicht im Kino sehen. Mhm. Der Tag war wirklich so vom coolsten Tag aller Zeiten zum schlimmsten Tag aller Zeiten. Und ich habe ihn dann auch kurze Zeit später noch sehen können in einem kleinen Kino in Köln und kam aus dem Kino raus und dachte mir so, meine Fresse, das ist ja wohl der beste Film aller Zeiten. Auch einhergehend damit, weil ich den Soundtrack unglaublich mag, heute noch, dieses U2-Titelsong, dieser Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me, mag ich sehr. Mhm. Und ja, so habe ich damals Batman Forever zum allerersten Mal gesehen.
Okay. Carlo?
Ja. Also ich habe ihn damals auch im Kino gesehen. Ich war in etwa, Stu ist ja 2 Jahre älter, also ich war dann zu dem Zeitpunkt 10. Und ja, das war Sommerferien. Mhm. Im August lief der, glaube ich. Und war auch im Kino. Und ich hatte ja zuvor Batmans Rückkehr im Kino gesehen. Also das war mein erster Batman. Und da war ich natürlich Riesenfan. Und Batman Forever, ja, war ja groß angekündigt, auch damals schon, als der Sommerblockbuster. Und ich fand ihn damals dem Alter entsprechend natürlich auch ziemlich geil. Also ich habe den richtig abgefeiert. Ich hatte ich habe, glaube ich, zu dem Zeitpunkt auch noch keinen CD-Player gehabt. im Kinderzimmer, aber ich habe mir die MC, den Soundtrack auf MC geholt.
Aha. Für unsere jungen Zuhörer, das heißt Kassette.
Genau. Ja, okay. Genau, Kassette.
Okay. Ja. Ich will das mal komplettieren. Ich weiß nicht mehr genau, wann ich ihn das erste Mal gesehen habe, aber es muss im Zuge meiner ersten Annäherung mit Batman gewesen sein. Also ich weiß, dass der Batman von Tim Burton mein erster Batman-Film war. Das muss irgendwie mit 10 gewesen sein. Also Anfang der 2000er. Und dann habe ich mir die alle nach und nach angeschaut. Und ich glaube, dass ich Batman Forever damals auch ziemlich unterhaltsam fand, aber für mich damals nichts über den ersten ging. Aber ich habe da leider keine Anekdote und ja. War auch leider nicht im Kino. Naja.
Hm.
Gut. Stu, möchtest du kurz sagen, worum es in Batman Forever geht, bevor wir da richtig tief in die Materie eindringen?
Natürlich, ich will einfach mal die Moviepilot-Synopsis rezitieren. Mhm. Der dunkle Ritter von Gotham City hat es diesmal mit zwei äußerst gefährlichen Schurken zu tun. Der frühere Staatsanwalt Harvey Dent, der durch einen schrecklichen Unfall im Gerichtssaal entstellt wurde und zu Harvey Two-Face mutierte, macht fälschlicherweise Batman für sein Leiden verantwortlich. Dann ist da noch Edward Nigma, der eine neuartige für die Einwohner von Gotham erfunden hat und zeitweilig in der Person des Riddlers Batman knifflige Rätsel zu lösen gibt.
Wow.
Ja. Ich steig gleich mal ein, wenn ihr nichts dagegen habt.
Bitte.
Die Synopsis ist soweit richtig, aber was sie verschweigt, ist, dass der Film ungefähr die Hälfte seiner Zeit braucht, um überhaupt eine Geschichte zu finden.
Ja, und selbst dann ist keine Geschichte da.
Ja, das ist wohl.
Ja. Meine Eingangsfrage an dieser Stelle wäre natürlich, ist Batman Forever ein Kinderfilm?
Nein. Nein.
Also, ich muss gestehen, als ich ihn das erste Mal geguckt habe, mit 12, da hätte ich diese Frage niedergeschaltet mit, nein, das ist kein Kinderfilm. Das ist ein richtig toller Actionfilm. Jetzt muss ich gestehen, er ist halt ganz weit weg von den Burton-Filmen, auch wenn man am Anfang da groß steht, Tim Burton Production. Und er ist natürlich auch ganz weit weg von der Ernsthaftigkeit der Nolan-Filme.
Und der Snyders, ne?
Und der Snyder-Filme. Ich finde schon, er hat ein bisschen was von einem Kinderfilm. Ich würde ihm jetzt aber keinem Vierjährigen zeigen.
Ist vielleicht auch, ich habe die Serie ja leider nie gesehen, aber die Batman-Serie mit Adam West, vielleicht diente die ja als Vorbild. Weil, wenn ich da teilweise die Bilder sehe, das sieht ja schon, also.
Aber ja, die 60er-Jahre-Serie ist natürlich knallbunt im Stil der 60er. Aber ich finde, jetzt bei Batman Forever ist durchaus die Kulisse quietschbunt, eine Zirkusveranstaltung. Aber die hat so eine gewisse Düsternis trotzdem inne. Und ich finde, Gotham City ist eigentlich gar nicht schlecht getroffen, wenn man die Batman-Comics stellenweise ganz gut kennt.
Also da muss ich auch sagen, das hat mich wirklich umgehauen, was heißt umgehauen, aber hat mir sehr gut gefallen, bei Batman Forever, wie auch dem Batman und Robin, das ist halt noch Gotham.
Ja.
Ja, mittlerweile ist es hier so, seitdem Nolan seine Finger im Spiel hatte, dass Gotham einfach äquivalent ist zu Chicago, San Francisco, New York, also zu echten amerikanischen Metropolen. Mhm. Und dieses Gotham, auch das von Tim Burton oder das von jetzt auch von Joel Schumacher, die wirken halt noch fiktiv. Ja, das hat was. Das hat einen ganz eigenen Reiz. Das ist finde ich, die größte Stärke, die Batman Forever und Batman Robin hat.
Definitiv. Genau. Das ist ja auch das Schöne an diesem ganzen Konzept eigentlich noch von Batman Forever, wenn man sich diese beiden Filme mit Batman und Robin, wenn man die sich heute anschaut und dann diesen bleiernen Anspruch auf Realismus in den Christopher Nolan-Filmen sieht und dann Batman Forever dann mal wieder als Vergleich heranzieht, das ist ja schon fast so eine fantastische im Sinne von Fantasy, Entschlackungskur, ne? Also wirklich, nicht mehr dieses Post-9-11-Traumata und was weiß ich. Also sehr angenehm.
Ja.
Wobei ich sagen muss, ich mag Nolans Ansatz eigentlich. Also
ich mag ihn auch.
Aber ich habe mich daran satt gesehen.
Ja,
ich glaube einfach, wenn du jetzt jetzt die alten Batman-Filme an einem Tag ineinander guckst, dann sagst du auch, Gott sei Dank hat Nolan mal wieder ein bisschen was anderes gemacht.
Ja, klar. Nur ich meine jetzt so, wenn man es von heute betrachtet halt, weil noch mehr Batman-Figuren, die mit hängendem Kopf da durch Gotham streifen und Gotham sieht aus wie eine Stadt, die wir erreichen könnten. Das ist so, deswegen muss ich da auch sagen, also die Kulisse von Gotham ist wirklich von Joel Schumacher sehr gut getroffen. Und es ist ja auch das Schöne, was ich immer finde, dass man nicht so genau weiß, wie groß ist Gotham eigentlich. Manchmal wirkt es wie ein Dorf bei Tim Burton und dann wirkt es wie so eine total verbaute Riesenmetropole, wo alles möglich ist irgendwie in den Joel Schumacher-Filmen.
Da kann ich euch die Serie Gotham mal ans Herz legen, wenn ihr die Stadt so noch mal sehen wollt, wie sie eigentlich sein sollte. Die Serie hat es wirklich auch sehr perfekt hinbekommen. Also das für eine Serie mit so geringem Budget.
Okay.
Also ist Gotham City, wie man es eigentlich kennt, aus der Cartoon-Serie aus den 90ern.
Okay.
Hat mich sehr überrascht, weil ich die aktuell gucke. Und da fühlt man sich wirklich wie im Batman-Universum, auch wenn das natürlich die Vorgeschichte zu Batman ist und er noch gar nicht groß präsent ist.
Ja, ich habe auch Gutes drüber gehört. Ich habe mal reingeschaut, fand ich auch nett, aber ich habe mich leider nie sonderlich damit auseinandergesetzt mit der Gotham-Serie. Aber wenn du sagst, es ist eine Empfehlung, dann glauben wir dir das. Okay. ich würde sagen, wir fangen jetzt mal wirklich so checklistenmäßig an und gehen mal die einzelnen Charaktere durch. Und als erstes natürlich Batman. Und Batman wird nicht mehr von Michael Keaton gespielt, sondern von Val Kilmer. Was ist eure Meinung dazu?
Du fängst an.
Ich habe nichts gegen Val Kilmer. Es wird, glaube ich, nie mein Lieblingsschauspieler werden, aber er kann was. Mhm. Aber als Batman und als Bruce Wayne ist er halt blass wie ein Blatt Papier.
Mhm, okay. Carlo?
Ja, also Val Kilmer mag ich eigentlich als Schauspieler, aber als Batman hat er mir auch schon als Kind nicht gefallen. Also ich kann mich noch an Diskussionen in der Schule erinnern, wo man immer hin und her, ja, Michael Keaton oder Val Kilmer. Val Kilmer war auch schon zu dieser Zeit nicht der passende Batman und ist mir jetzt auch bei dem Rewatch wieder so richtig aufgefallen. Also er passt weder noch als Bruce Wayne noch als Batman.
Ja. Ja, ihr habt recht, er ist sehr blass und er macht nichts aus der Rolle und da kommt nichts rüber, es hat kein Charisma, kann seine schauspielerische Qualität nicht unter Beweis stellen. Allerdings fand ich ihn dann doch irgendwie sehr angenehm, weil der Rest des Casts halt komplett abdreht.
Okay, aus der Sicht, ja.
Und immer wenn es dann zu Batman ging oder zu Bruce Wayne, war das so, einmal entspannen, einmal durchatmen, bevor es gleich wieder komplett Amoklauf gibt. Und das führt uns jetzt natürlich zum zweiten Namen, nämlich zu Tommy Lee Jones als Harvey Dent aka Two-Face. Hä? Bitte?
Tommy Lee Jones als Two-Face, absolut eine nervige Nummer. Hat mit dem Comic Two-Face oder der Interpretation einfach dieser Figur nichts mehr zu tun. Irgendwie Tommy Lee Jones, vielleicht hat er permanent nur gekokst am Set oder so.
Ja.
Es ist so nervig. Also es ist, Two-Face ist ein super, super cooler Gegner von Batman und das so dermaßen neben der Kappe. Also, nee. Nein. Ja, Stu?
Ja, kann ich mich anschließen. Das Fiese dabei ist ja, dass Tommy Lee Jones eigentlich ein echt guter Two-Face hätte sein können.
Ja.
Ja.
Ne? Also alleine so von seinem Gestus her und für welche Rollen er sonst bekannt ist.
Ja.
Aber der ist so, ich weiß nicht, was sie da gemacht haben. ob er vorher bei Jim Carrey in die Schule gegangen ist. Ich glaube es ja nicht. Sie haben sich ja angeblich gehasst.
Ja.
Oder er hat ihn dann gehasst. Aber das ist wirklich, also er ist nicht bedrohlich genug.
Nein.
Er ist aber auch nicht, sag ich mal, lustig, dass man sich über ihn noch lustig machen kann. Es ist einfach nur echt nervtötend.
Ja, ich fand's auch seltsam, wie diese Figur eingeführt wird, was dann auch nochmal ein Problem ist, worauf ich gleich zu sprechen kommen würde, dass der erzählerisch halt echt schlimm ist. Also da funktioniert gar nichts. Und ich glaube ja, Batman Forever war auch als Reboot gedacht, ne? Es ist keine Fortsetzung zu Batmans Rückkehr.
Ich glaube, dass sie da so ein bisschen den Ansatz verfolgt haben, wie bei James Bond einfach.
Okay.
Wenn ein neuer Bond-Darsteller halt auftaucht. Okay. Es ist einfach dieselbe Figur, ein anderer Darsteller. Und es werden hier und da ein paar Sachen geändert. Und das muss man ja auch sagen. Also selbst wenn am Anfang des Films steht, Batman, Tim Burton Production, das hat halt wirklich nichts mehr mit Tim Burton zu tun. Ja. Also es ist stilistisch von einem ganz anderen Ufer. Und es ist ja bekannt, dass Tim Burton den dritten Teil eigentlich drehen wollte. Aber McDonald's hat gesagt, ey Leute, der macht so düstere Filme und wir möchten halt gerne hier im Happy Meal Batman-Spielzeug machen. Das können wir mit Tim Burtons Figuren nicht. Und das muss man auch sagen. Also die ganzen Figuren, also vor allem Two-Face und der Riddler, die sehen halt aus, als kämen sie aus dem Happy Meal. Ne?
Ja,
das stimmt.
Die wurden so richtig durch den Kommerzfleischwolf gedreht. Ne? Darauf ist der Film ausgelegt. Also das ist ja super. Also das ist ja pures Bilderbuch-Comic halt. Ne? Bilderbuch-Comic, sehr passend.
Ja, also die haben den auch wirklich komplett durchvermarktet. Ich sagte ja schon, U2 hat den Titelsong gesungen. Auch Seal, Kiss from a Rose, gab es eine extra Fassung für den Film. Der Song ging ja auch durch die Decke, als der nochmal rauskam. Der Cast ist ultra prominent.
Ja, muss für man die damalige so sagen. Zeit also, auf jeden Fall.
Ne, Jim Carrey war damals in der Hochphase. Ich glaube, der unprominenteste Name ist tatsächlich Will Kilmer im Hauptcast.
Ja.
Der ist Batman, das muss man erstmal bringen.
Ja, dann kommen wir doch einfach mal zu Jim Carrey als Riddler, aka Edward Nigma.
Gib dem Kind bitte seine Ritalin zurück.
auch wieder das gleiche Ding, wie du gerade schon bei Tommy Lee Jones gesagt hast. Es wäre ein geiler Riddler. Aber es ist halt, ich tippe auf Koks. und ich tippe auf raue Mengen von Koks. So viel Koks, dass es nicht mal, dass es sogar dumm und dümmer und kuschelig. Und das ist ja unfassbar, Wahnsinn.
Wobei ich sagen muss, als ich jetzt nochmal geguckt habe vor ein paar Tagen, ich hatte den Film nicht mehr so prominent im Gedächtnis, war ich am Anfang überrascht, als er eingeführt wird.
Ja.
Ja, dachte ich mir so, okay, das könnte was werden, weil da wirkte er noch so ein bisschen zaghaft und unsicher. Und das ist ja so ein leidiges Thema, weißt du, so, dass ein Protagonist unsicher ist und durch diese Unsicherheit wird er halt nach und nach auf die dunkle Seite gezogen, sag ich mal. Und das ist bei dem Riddler aber wirklich so, ich bin unsicher. Cut, ich bin böse.
Jetzt gibt's Rätsel.
Genau.
Ja.
Ja. Naja. Also ich fand ja Jim Carrey von allen in dem Cast noch am besten besetzt. Also ich fand die Riddler-Figur im Vergleich eben ziemlich gut dann interpretiert, weil es der Comicfigur etwas näher war als alles andere.
Mhm. Ja, okay.
Aber es ist natürlich, es hätte natürlich noch besser sein können, keine Frage.
Ja, es hätten vor allem mehr Brüche sein müssen. Also er ist ja am Anfang nur so ein bisschen der zaghafte Wissenschaftler, dann ist er ja schon danach ist er ja quasi direkt schon der Riddler und geht ja nur noch steil. Da fehlten so ein bisschen die Grauzonen und dass Jim Carrey durchaus das schauspielerische Talent hat, um das auszuspielen, das wissen wir ja spätestens seit Truman Show, Mondmann, Vergissmeinnicht und so weiter. aber ich fand auch, dass er noch vielleicht der Beste war, Val Kilmer, mochte ich ja auch, weil es noch im Kontext der Figur steht und das ist einfach eine grelle Figur. Und er spielt es entsprechend grell. Ob man es so grell spielen sollte, ist eine andere Frage. Hat natürlich Potenzial, ordentlich auf den Sack zu gehen. Aber ich fand Tommy Lee Jones da weitaus störender.
Ich glaube aber auch, weil du es von Jim Carrey erwartest.
Ja, vielleicht, weil man es gewohnt ist, ne?
Ne?
Das kann sein.
Und ich muss gestehen, für mich war tatsächlich die schlimmste Figur keiner von den Schurken und auch nicht Batman.
Jetzt hör, jetzt Alfred? Nein.
Nein, also Michael Goff als Alfred ist super. Also das ist die große Konstante in den ersten vier Batman-Filmen. Also, das ist, ne, also ne, muss man mal sagen.
Ja. Neben Commissioner Gordon.
Genau, Pat Hingle, ja. Ja. was weiß der Mann nun mal?
Ja.
Nein, Nicole Kidman spielt ja auch mit. Boah. Als, ja. Als Psychiaterin, Psychologin, keine Ahnung.
Als Notgeile.
Wirklich, also das ist das kann man sich, das kann man sich nicht vorstellen. Also die, also wenn sie da, wenn sie da zu sehen ist, dann hat sie immer diesen massiven so Nimmig-Blick. Ja.
Ja.
Und die schmeißt sich halt wirklich Batman so an. Also das ist der Wahnsinn. Und ich will nicht sagen, dass das schlecht gespielt ist, weil das Drehbuch ist halt einfach scheiße. Und ich will nicht wissen, wie schwer es der armen Frau gefallen muss. Mir fehlen die Worte dafür. Also sowas penetrant Notgeiles habe ich echt, ganz ehrlich, diese so eine Art von Frauenfigur findest du normalerweise in Pornos.
Ja.
Ja, wenn dann der Handwerker kommt und dann so, hallo, ich soll hier ein Rohr verlegen. Und so, oh ja, kommen Sie rein. Ja, das ist so eine Art von Frauenfigur ist das.
Das ist übel.
Das ist hochnotpeinlich.
Ja, das ist.
Also es ist aber es ist, dafür macht es natürlich passend, wenn es so im Drehbuch stand. Aber mir ist das jetzt eben richtig bewusst geworden, wie ich ihn wieder gesehen habe.
Ja.
Als Kind fällt das sowas natürlich überhaupt nicht
Nein,
auf. Da sind ja die Frauen sowieso völlig wurscht, weil du nur auf dem Helden fixiert bist.
Ja, ja, da ist man dafür
nicht. Aber jetzt, ich habe mir so echt, ich bin fast vom Sofa geplumpst vor Lachen. Das kann nicht sein, die Frau, jedes Mal, wenn die ins Bild kommt, will die Batman einfach
vernaschen.
Ja. auf die übelste Art und Weise, diese Sprüche, diese Dialoge, so eindeutig, dass man gar nicht mehr weghören kann.
Die gute Frau ist wuschig.
Ja, aber volle Dröhnung.
Volle Dröhnung, ja. Volle Dröhnung. Fand ich auch übel. Vor allem, weil die Figur halt sonst nichts zu bieten hat. Ne? Die ist halt nur dafür da, um geil zu sein auf Batman und gut auszusehen. Das ist Nicole Kidman.
Wobei sie ist schon dafür da, damit Bruce Wayne realisiert, okay, ich werde auch als Bruce Wayne wahrgenommen.
Ja? Stimmt, gibt es eine Szene ja dann auf dem Balkon. Ja.
Und das
ist die Schlüsselszene.
Jetzt hört auf.
Wer sich fragt, was macht Batman eigentlich abends? Jagt er dann einfach nur Verbrecher? Nein, manchmal ja testet Batman auch aus, wie weit er bei Frauen gehen kann. Also es ist lustig drüber zu reden, aber sich das anzuschauen ist echt schmerzhaft.
Ja, also teilweise schon. Was natürlich auch einfach daran liegt, wie ich eben schon sagte, dass der Film wirklich, wirklich, wirklich schlecht erzählt ist. Ich habe immer das Problem, dass das American Hustle Problem, jetzt nicht so extrem in diesem Fall, weil ist einfach eine Comic-Verfilmung. Worum soll es da gehen?
Es passiert halt schon mehr als in Mac.
Genau. Aber ich habe immer gemerkt, dass ich so immer wieder den Faden verloren habe, weil ich nicht genau wusste, was da jetzt gerade abgeht und wer was gerade machen will und wo die gerade sind und wie und was und wo. Und daran habe ich gemerkt, dass der Joel Schumacher erzählerisch keine schöne, ausbalancierte Struktur vorzuweisen hat. Ja.
Aber dafür hat er den Sex in die Reihe gebracht.
Erstmal den heterosexuellen Sex.
Er hat die Frauen wuschig gemacht und den Helden zu einem Lack- und Leder-Fetischisten
mutieren lassen. Was mir auch aufgefallen ist zu Val Kilmer, gerade im Vergleich zu Michael Keaton. Michael Keatons Bruce Wayne und so wie Batman-Figur hat ja immer sowas, auch was Unsicheres. Ja.
Ja.
Und das hat Val Kilmer ja gar nicht. Der macht ja alles so aus dem FF. Dem gelingt einfach alles. Ja, also das schöne Szene ist halt, wenn diese Rätsel halt kommen.
Ja.
So ist es so. Ja, einfach, zack, fertig. Und das hat mir Michael Keaton immer gefallen. Ich meine, der war auch als Batman natürlich, der wusste, was er tut. Aber trotzdem hatte ich immer das Gefühl, so ganz sicher ist er sich nicht.
Nee, der hat auch immer noch so ein bisschen die Last des Superhelden-Daseins zu tragen. Ne?
Und Last des Superhelden hatte Val Kilmer ja gar nicht.
Allein die erste Szene natürlich schon mit dem Sandwich, ne?
Wobei, die fand ich gut.
Ja, die ist ironisch, aber das zeigt halt schon, dass das jetzt so ein Sprücherklopfer wird, ne? Und so ein ganz souveräner, ich gehe da durch. Aber ich mochte es, wie er es gespielt hat. Ja. Das hat das dann im Gegensatz zu Tommy Lee Jones und Jim Carrey ganz smooth durchgezogen. Aber war jetzt, ja, komm, brauchen wir nicht drüber reden. Viel wichtiger, Effekte und Actionsequenzen.
Achso, ich dachte Robin.
Oh ja, Robin gab's ja auch noch.
Chris O'Donnell.
Chris O'Donnell.
Teenie-Star der 90er.
Ja, okay.
Aber das sagt ja doch schon viel, viel aus über Robin, wenn du ihn vergessen hast, oder?
Ja.
Er hat doch einen großartigen Moment, wenn er seine Wäsche aufhört.
Ja.
Das ist so übel, das ist so übel. Das ist der Tiefpunkt des Films. Ist das schlimm. Ja, Robin, ja, ich hoffe, da sind wir uns alle einig. Übel. Übel.
Ja, also es ist, man hätte aus der Figur so viel machen können.
Ja.
Aber sie tun es halt nicht. Und also das Einzige, was ich von Robin noch weiß, war halt diese Wäschesequenz, die ich gerade schon erwähnt habe.
Oh, das ist übel.
Die habe ich aber wirklich auch schon, also vor der neuen Sichtung hatte ich ihn noch im Kopf. Weil ich das als Kind halt so geil fand. So, boah, ja, der weiß, wie man Wäsche wascht. Geil. und ansonsten gibt's doch diese, in Anführungszeichen, herrliche Szene, wo er sich Zutritt zur Batcave verschafft, die der alte Alfred irgendwie nicht so gut abgesichert hat.
Mhm.
Und er dann den Wagen mitnimmt.
Und dann Frauen aufreißt.
Ja, genau, geht das so einfach. Also, mir tut Chris O'Donnell irgendwie leid. Ganz ehrlich. Ich würde nicht sagen, dass es ein guter Schauspieler ist, es ist ein solider Schauspieler.
Ja.
Und ähnlich wie Nicole Kidman, finde ich, ist das auch ein Opfer des Drehbuchs. aber das Problem ist halt, wenn du Batman Robin hast und beide halt so viel Charisma haben wie eine weiße Wand, dann, und die im Gegensatz zu die Schurken halt total auf 180 getrippt sind, ja, dann ist das so ein bisschen so. Ja, man könnte sagen ausgleichend, aber ich fand, das hatte eher den gegenteiligen Effekt. Es war halt langweilig.
Ja, der Robin hätte vielleicht ein bisschen greller angelegt werden sollen, wenn man denn schon so einen zurückgenommenen, in sich gekehrten, wobei man kann ja nicht mal sagen in sich gekehrten, wenn man so einen lethargischen, chilligen Batman aufbietet, hätte man vielleicht aus Robin, wobei Robin hat ja diese legendäre, wie Carlo schon gesagt hat, legendäre Wäsche-Waschszene, da ist ja alles drin, was man braucht.
Aber schon irgendwie unfair, ne? Also, die Frauen wollen Batman an die Wäsche und Robin macht die Wäsche, ne?
Das ist ganz klar aufgeteilt, wer hier Mann und wer Frau ist in dieser Beziehung.
Und vor allem, was halt auch so nervtötend ist, und das ist ja eine Sache, die sie auch bei Batman und Robin einfach konsequent durchgezogen haben, ist Robin immer so, ich mach das jetzt, ja, ich schaff das, und Batman immer ruhig brauner, ne, warte mal, und so, nee, pass auf, ich zeig dir das jetzt, und dann fällt auf die Schnauze und denkst dir so, okay, er hat gelernt, und dann so, nee, hat er nicht. Mich hat das so ein bisschen an Piccoli und Frederick erinnert. Also, weißt du, das wäre so schön gewesen, wenn am Ende des Films das dann heißen würde, und Batman ging mit Frederick davon.
Ja, tun sie auch dann, ne? Sie laufen auf die Kamera zu.
Sie laufen auf die Kamera zu, besser gesagt.
Ja.
Genau. Letzten Einstellung. Ja.
Ja.
Gibt's noch was zu Robin?
Nee, zu Robin gibt's nichts mehr.
Nichts mehr. Dann machen wir jetzt Battle Effects und Action.
Ja.
Ja.
Gut.
Bitte.
Bitte. Special Effects finde ich sehr sympathisch, charmant, weil es ja noch Filmminiatur ist, auch.
Mhm.
Ja. Und wie wir hatten ja schon Set Design angesprochen, ganz am Anfang, ist gut getroffen. Ja, und die Action ist jetzt nicht besonders vom Schauwert geprägt, aber ich sag mal, der Film drückt von Anfang an ordentlich auf die Tube und bietet reichlich an Action bis zum Ende.
Also ich muss gestehen, ich gebe dir soweit in allen Belangen recht, bis auf die Action. Ich habe den Film vor, glaube ich, 3 Tagen geguckt und ich kann mich an keine einzige Action-Szene mehr erinnern, so richtig.
Ja, naja, ich sage, der Schauwert ist ja nicht so, aber er ist vom Tempo ziemlich gut gehalten. Ja, er langweilt auf jeden Fall nicht auf der Ebene. Ne? Also So fand ich's jetzt.
Und du?
Sag.
Ja, also wie gesagt, bei Special Effects und so gebe ich dir komplett recht. Auch das Set-Design ist super, hat was. Es hat was Sympathisches, was Uriges, was Erdiges. Ich fand ihn aber wirklich, weil er halt erzählerisch so schwach ist, echt langatmig teilweise. Weil ja, glaube ich, in der ersten Stunde im Prinzip ja nichts wirklich passiert. Ja, die Handlung kommt erst nach einer Stunde ins Rollen. Und selbst dann, wie Pascal auch sagte, ist das so nicht besonders clever erzählt, sondern sehr, 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 sehr stumpf. Das Finale fand ich auch ziemlich dröge. Ich glaube, es wäre nicht so schlimm gewesen, wenn halt eben Batman ein bisschen mehr Charisma, ein bisschen mehr Ausstrahlkraft hätte, was er nicht hat. Und ich mag Jim Carrey wirklich sehr gerne, aber ich mag halt mehr den Mondmann Truman Show Jim Carrey und nicht den Dumm und Dümmer Jim Carrey. Und das war halt eben hier ganz klar der Dumm und Dümmer Jim Carrey. Deswegen war das insgesamt für meine Nerven eine harte Belastung, den Film zu gucken.
Ja, da bin ich, kann ich mich anschließen. Also das Handgemachte hat mir natürlich auch gefallen, aber ich fand auch, dass die Action teilweise echt so... Ja, das übliche Problem, wie ich eben schon gesagt habe, wo ist was, wie ist was, was passiert da gerade? Aber es war schön bunt. Es war schön schöner, bunt.
Schöner Knallbonbon.
Genau, ein schön Bonbon bunter, buntes Chaos, genau. Sollen wir weitermachen? Sollen wir zu Batman und Robin kommen?
Können wir machen.
Genau.
Zum Score hätte ich schnell noch gesagt, Elliot Goldenthal, Komponist, fand den sehr vorzüglich, muss ich sagen, den Score. Also der hat mir sehr gut gefallen.
Okay.
Weil der hat was Wagnerisches. Der ist so pompös und sehr an Richard Wagner orientiert. Ist eine interessante Geschichte, so mit den Bildern zusammen.
Okay, na gut.
Ich hätte es gefeiert, wenn Batman und Robin zum Schluss mit dem Ritter Valkyrie von Wagner gegen Two-Face angehen. Das hätte ich gefeiert.
Ja, oder Sexszene mit Nicole Kidman.
Ja, oder das.
Ja.
Auch gut. Und dazu okay. Halt Wagner.
Ja, genau.
Mhm. Ja. Auch gut. Gut, dann kommen wir mal zu unserer Wertung. Wie gewohnt, gut, 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 schlecht, schlecht, schlecht. Oder schlecht, gut, wie auch immer ihr es nennen wollt. Und ich würde sagen, Carlo, du darfst beginnen. Was geben wir denn?
Also ich gebe.
Und dann geben wir noch 1 bis 10. Was geben wir da denn mal?
Fledermäuse.
Ja, machen wir.
Sexsüchtige Therapeutinnen.
Oder das, noch oder das. Besser.
Gut.
Okay. Also ich fand Batman und Robin schlecht gut. Der Film ist ziemlich abgespaced. Sowas würde heutzutage als Blockbuster gar nicht mehr produziert werden. Damals ging es wohl noch. Insgesamt finde ich ihn recht spaßig einfach, aber natürlich weit entfernt von den Batman-Comics. Und ich würde ihm 6 von 6 süchtigen Therapeutinnen geben.
Nein, 6 von 10.
Ach, typisch Carlo, der Kino oder seine.
Jetzt war ich so auf Nicole Kidman fixiert. Also natürlich 6 süchtige Therapeutinnen von 10. 6 süchtigen Therapeutinnen. Gott, ist das schwierig.
Okay, ist du?
Ja.
Ich fand ihn schlecht. Mhm. Aber knapp schlecht. Also es ist jetzt keine komplette Vollkatastrophe. Und bewerten würde ich ihn mit 3,5 von 10 sexsüchtigen Therapeutinnen, die sich gerne bei mir melden können, wenn sie wollen, wenn sie möchten. Also.
Ja, klar.
Ich bin übrigens Batman.
Okay. Ich fand ihn auch schlecht mit leichtem Hang zu gut. Würde 3,5 von 10 sexsüchtigen Therapeutinnen geben und freue mich jetzt auf die Besprechung zu Batman und Robin, denn das wird vielleicht ein bisschen angenehmer. Nee, eigentlich nicht, aber...
Es wird auf jeden Fall homoerotischer.
Es wird auf jeden Fall homoerotischer. Das ist doch meine Überleitung. Verdammt nochmal. Genau. Oh, Entschuldigung, jetzt habe ich ans Mikrofon gestoßen.
Es fängt gut an.
Ja, Entschuldigung. Und zwar, erste Frage. Batman und Robin, wieder von Joel Schumacher. Wann gesehen, wie empfunden?
Du? Da fange ich jetzt mal
an. Oh, Carlo, natürlich Carlo.
Natürlich.
Ja.
Ja, 1997 im Kino gesehen. Damals auch als toll empfunden. Mhm. Und ja, war ein schöner Popcorn-Film, war richtig Fan. Musste mir dann damals auch Merchandise holen.
Okay.
Ja. Mehr gibt's dazu nicht zu sagen. War damals ein Highlight.
Ja, ich habe damals auch im Kino geguckt mit dem damaligen Lebensgefährten meiner Mutter und der hatte so überhaupt keine Kontakte zu so Comicverfilmungen und Superhelden und wir kamen aus dem Film raus und ich weiß noch, dass ich auch damals relativ angetan war und seine Reaktion war nur so, ja gut, einer reicht, ne?
Okay. Gut. Ja, wie schon eben bei Batman Forever gesagt, irgendwann im Zuge, dass ich mir die ganzen Batman-Filme angeguckt habe, habe ich mir auch den angesehen und ich war damals ein bisschen irritiert über den Auftritt von Arnold Schwarzenegger, das weiß ich noch, weil ich den Arnie nur aus richtigen Actionfilmen kannte und ich sage wirklich richtigen Actionfilmen.
Kindergarten Cop Junior.
Genau, Twins. Aber ich glaube, ich war auch von Batman und Robin angetan. Wie soll man da, ja, als junger Jugendlicher, das ist, macht Spaß. Leider. Ja. Okay, Carlo, Inhaltsangabe bitte.
Ja, also Quelle dient auch wieder Movie Break. Ja. Turbulenzen in Gotham City und im Hause Wayne. Zwei neue Superverbrecher, der rachsüchtige Wissenschaftler Mr. Freeze und die giftige Öko-Amazone Poison Ivy haben den Ring betreten. Außerdem macht sich Nachwuchs in der Batcave breit. Barbara Wilson, Alfreds liebe Nichte, begehrt mit Femenz, Einlass und ihrer umgehenden Beförderung zum Batgirl. Als Mr. Freeze auf Anraten von Ivy damit beginnt, die komplette Stadt einzufrieren, sind Eile und Teamwork geboten. Ja.
Ja.
Ja. Das ist Batman und Robin.
Ja. So. Wir haben einen großen Personalwechsel in der Hauptrolle, denn Val Kilmer hat sich gesagt, keine Ahnung, was er gesagt hat, gib mir mehr Geld, hat er nicht bekommen.
Er war wohl schwierig zu handeln am Set.
Ah, okay. Ja, so ist das eben mit solch großen Stars. Und wir haben dafür einen heute wirklich immer noch sehr, sehr großen Star bekommen, nämlich George Clooney, der damals so, ja, ich will nicht sagen im Aufwind, ich glaube, der war schon relativ angekommen, ne?
Ja.
Ja, das war so zu der Phase, wo er halt endgültig die Serienwelt von Emergency Room hinter sich gelassen hat und mit so Sachen wie Projekt Peacemaker und natürlich um Dusk Till Dawn schon so sich etabliert hat auf der Kinoleinwand.
Mhm. Besser als Val Kilmer oder schlechter als Val Kilmer? Stu.
Das ist schwierig. Ich würde sagen, besser als Val Kilmer, aber nichtsdestotrotz kein Vergleich zu Michael Keaton, Ben Affleck oder halt eben Christian Bale.
Ja.
Ja, würde ich mich anschließen.
Ja, also Val Kilmer, wie gesagt, ich fand das angenehm, aber wahrscheinlich auch nur im Kontrast zu den anderen. Aber ich muss auch sagen, dass ich jetzt George Clooney irgendwie nicht schlimm fand. Als Milliardär macht er ja durchaus was her. Auch wenn das schauspielerisch halt wirklich reißt da keine Bäume aus. Aber ich fand das okay. Also George Clooney hat sich ja mehrfach entschuldigt für seine Performance. Fand, ich fand ich das okay. Ich muss
es aber so sagen, Val Kilmer sieht halt als Bruce Wayne immer so ein bisschen milchbubihaft aus. Und George Clooney nimmst du halt eben ab, dass der eine Milliarde auf dem Konto hat.
Ja. Ne? Das stimmt schon. Ne? War eine reifere Wahl auf jeden Fall. Deswegen würde ich sagen, das war okay. Es war kein herausragender Batman, aber es war okay für den Film Batman und Robin. So. Dann an seiner Seite sein Partner, sein Lebensgefährte, sein Ziehsohn, sein Ein und Alles, Chris O'Donnell als Robin. Ja, Chris O'Donnell ist geblieben, er darf noch mal Robin spielen und er hat auch mehr Screentime und dazu sage ich leider.
Ja, und es gibt auch diesmal keine tolle Wäscheszene.
Nee. Nein.
Aber kleine rebellische Teenager-Szenen. Ich will.
Ja, und wenn es dann zu rebellisch wird, dann stellt ihr Batman schon mal mit in der Action-Sequenz das Auto ab. Ja, das ist so. Also das Gute bei Robin im Batman Forever ist ja, dass er erst so nach einer Dreiviertelstunde erstmal wirklich auftaucht und so richtig zum Einsatz auch erst so eine halbe Stunde vom Ende kommt. Und wie der Titel schon sagt, Batman und Robin, da ist die Screentime, würde ich sagen, fast schon zweigeteilt, also gut aufgeteilt. Aber meine Fresse, also ich glaube, wenn ich Batman wäre und das wäre mein Robin, hätte ich Robin gesagt, hör mal zu, Junge, pass auf, ich mach Golf und du Metropolis, okay? Bitte
geh. Ja, ich fand, also Carlo, ja, bitte, deine Meinung?
Ja. Also, es führt natürlich schon zu gewissen legendären Szenen, ne? Also dieses Rumgezicke zwischen den Zweien. Man muss da unbedingt mal die Batman Visa Card Sequenz, wenn sie sich battlen um Poison Ivy, wer mit ihr eine Nacht oder was? Ging es um eine Nacht mit ihr? Es ist an skurrilen Momenten einfach nicht zu überbieten, was da Batman und Robin teilweise raushaut.
Ja, ich muss auch sagen, ich bin kein Fan von Robin. Ich finde den echt übel und nervtötend und Chris O'Donnell hat auch kein Charisma und der ist mir so scheißegal. Da lobe ich mir einen Auftritt wie Arnold Schwarzenegger als Mr. Freeze. So, oh ja. Jetzt kommt ihr.
Hast recht.
Ja, Mr. Freeze. cool Party. Also meine Fresse, das ist. Ich glaube ja wirklich, dass sie Schwarzenegger gesagt haben, pass auf Arnold, der Film ist groß und teuer. Wir können dir jetzt nicht die gewohnte Gage zahlen, nur 10 Millionen statt 20. Aber pass auf, für jedes Wortspiel, was du bringst, kriegst du 1 Million extra. Dann hat sich Arnold Schwarzenegger gesagt, so, okay, mache ich euch, ja. Das ist so. Ich finde keine Worte, weil ich selber nicht weiß, wie ich es finden soll. Ich fand es früher unglaublich nervig, aber als ich jetzt nochmal geguckt habe gestern, ich sag's mal, wie es ist, ich fand das so unglaublich faszinierend.
Ja, ich auch.
Ja, schließe ich mich an.
Also jetzt nicht falsch verstehen, ich fand es nicht faszinierend, so nach dem Motto so, wow, Wahnsinn, super. Es war wirklich so. Ja, so dieses Beispiel, was man gerne nimmt, wenn man am Unfallort vorbeifährt. Man will nicht gucken, aber oh, okay,
boah. Ja, es hat was Betörendes. Und ich meine nicht das Betörend im Sinne von betörend. Man kann ja auch nicht mal sagen, dass er nicht spielfreudig ist. Der haut ja echt alles raus. Also der ist da ja mit Leib und Seele und Eiskanone am Start, bis zum geht nicht mehr.
Vor allem, was man sagen muss, Batman Forever ist halt schon sehr deutlich comichaft. Mhm. Ja. Aber diese Comichaftigkeit haben sie bei Batman und Robin aber mal 1000 multipliziert.
Ja. Und das ist natürlich auch einer der Punkte, warum dieser Film so faszinierend ist und warum er noch faszinierender ist als Batman Forever, weil er noch mehr aus sich herausgeht, noch mehr explodiert, noch mehr freidreht. Allein das Opening, das ist ja reines Fetischkino, wenn die Kamera die Anzüge von Batman und Robin so von Körperpartie zu Körperpartie abtastet und dann so auf den Arsch, bam, die Bettnippel, bam, und dann ins Gesicht, ja, geil. Das ist ja Wahnsinn. Allein das ist ja schon, das ist ja geil eigentlich.
Wobei, wenn du vom Anfang redest, ich war total fasziniert von dem Vorspann. Tatsächlich. Weil die Hauptdarsteller, also die Namen der Hauptdarsteller fliegen auf dich zu. Und dann rauschen sie doch mal von links nach rechts von dir vorbei. Und ich habe mich wirklich gefragt, warum?
Als geil
ist. Was soll das? Ja, aber genau, weißt du, ich hab mir wirklich vorgestellt, da sitzt dieser Typ, der diesen Vorspann entwirft, hat sich gedacht so, was finden 12-jährige Jungs geil? Und auch dieser Font, also diese Schriftart, das ist so 90er, das ist...
Ah. Naja, er bereitet dich auf etwas Großes, Episches vor. Ich denke, das war natürlich die Absicht dahinter. Er ist ja auch, nachdem ja Batman Forever, der ja trotzdem ziemlich viel eingespielt hatte, der war ja ein modsmäßiger Erfolg, vor allem in Amerika, haben die sicherlich bei Warner gesagt, jetzt pass mal auf, Joel, deine Koks-Party hat allen gefallen. Mhm. Jetzt magst du noch eine, die kriegst du ein wenig mehr Kohle, kannst du noch größer machen. Ja, und aber das merkt Koks, man ja, die haben
LSD mitgebracht.
Ja, sie fahren echt nochmal alles auf, doppelt und dreifach.
Ja. Ja, und das kann man gut an dieser Mr. Freeze-Figur erkennen, die ja eigentlich einen tragischen Hintergrund hat und eigentlich auch eine Motivation, die man in erster Linie erstmal aus emotionaler Perspektive verstehen kann. Aber diese Figur, die ist ja jenseits von Gut und Böse. Also wenn Arnie da mit seinen Plüschpantoffeln sitzt und super, furchtbar und ja. Super. Beides im gleichen Moment immer zu. Aber Arnie ist nicht der einzige Gegenspieler von unserem süßen, schwulen Pärchen. Da ist auch noch Uma Thurman als Poison Ivy. Eure Meinung? Du?
Verschenkt, finde ich. Die Figur, wie die Darstellerin, absolut verschenkt. Ich meine, ich als Mann habe natürlich nichts dagegen, wenn eine attraktive Schauspielerin sich irgendwo räkelt, ja. Aber das war nix. Also bei Mr. Freeze ist es Guilty Pleasure. Es macht mir Spaß, ja, da dazu zu gucken, auch wenn ich genau weiß, es ist totale Grütze. Und ich finde, dass Poison Ivy halt das ist halt nur Grütze. Es macht keinen Spaß, ihr zuzugucken, und sie tut mir auch leid. Als ich ihn damals geguckt habe, habe ich mich immer gefragt, dieser komische Bane bei einer ihrer Seite, was ist das denn? Ist der wichtig? Und ich habe tatsächlich, weil ich ja nicht so comic-affin bin, erst wirklich so mit Nolan lernen dürfen, dass Bane eigentlich ein unglaublich wichtiger Schurke im Batman-Universum ist.
Ja. Mhm. Richtig.
Wenn du die Zeichentrickserie kennst aus den 90ern, da schaut Bane eigentlich genauso aus wie in Batman und Robin. Ist aber da in der Serie, weil die ja wirklich sich sehr an die Batman-Comics, an die düsteren orientiert hatten. Da ist er schon die Figur, die er eigentlich ist. Ne?
Ja.
Also wenn du das vorher nicht gesehen hast, kommt der Bane, ja, eigentlich relativ unwichtig vor. Wenn du es aber dann weißt und diesen Bane aus Batman und Robin siehst, dann, ja, denkst du, ach du meine Güte.
Was mir halt vor allem bei ihm nicht gefallen hat, ist, also auch bei Batman Forever sah gerade die Maskerade von Two-Face halt auch unglaublich, sag ich mal, ja, nicht billig aus, aber du hast halt gesehen, das ist Comic. Und ich finde aber, dass Bane sieht halt wirklich einfach aus wie so eine Aufblaspuppe.
Ja. Ja. Allein die Adern.
Ja.
Ja, wirkt halt wie so ein Handlanger auf Anabolika. Ja, passt aber auch irgendwie in den Film, dass man so einen der wichtigsten Bösewichte aus dem Batman-Universum einfach so für so eine Henchman-Rolle einfach verbläst. Scheiß drauf. Haben wir auch. Peng. Ist Bane. Kann man mit werben. Ich glaube, das war jetzt auch das. Nein. Wir haben ja auch irgendwann noch Batgirl am Start, nicht wahr?
Oh. Ja, und da. Alicia Silverstone.
Ja. Ja.
Jetzt kein Spoiler, aber zu The Lodge, aber ich möchte mal dass jemand ihre letzte Szene aus The Lodge so schneidet, dass es so aussieht, als würde sie sich gerade ihren Batgirl-Auftritt ansehen.
Ja? Ja.
Also wer The Lodge gesehen hat, weiß, was ich meine.
Ja.
Gott, wo soll ich da anfangen? Vielleicht so viel, dass es ja so eine Art Subplot gibt, dass Alfred todkrank ist. Batgirl ist ja, glaube ich, seine Enkelin? Nichte?
Was
war das nochmal? Nichte, ja.
Seine Nichte, genau.
Und sie kommt da irgendwie mit rein und die müssen ihre Batcave besser absichern, ganz ehrlich.
Also, ja, das ist echt ein Problem. Das ist ein Sicherheitsproblem. Das geht uns alle an. Ja.
Aber er hat sie doch erwartet.
Ja, das stimmt. Während Alfred im Koma liegt, geht sie in die Batcave rein, wo dann der Computer hochfährt und dann ihr Opa, Onkel, genau, sagt so, ey Mädel, ich hab dich erwartet, hier ist schon mal dein Kostüm, viel Spaß damit. Und irgendwie ist es für sie auch kein Problem.
Ja, richtig.
Aber was das ja auch zeigt, ist, wie unglaublich vollgestopft der Film ist. Alleine von den Figuren her. Ich meine, Batman Forever war schon vollgestopft. Aber bei Batman und Robin, da gehen die ja echt meine Fresse.
Also, da geht's nur drunter und drüber. Da ist echt nichts. Da bleibt kein Stein auf den anderen, sagen wir es so. Ja. Das ist ein reines Chaos und das merke ich auch daran, dass ich überhaupt keine Erinnerung mehr habe an wirkliche Szenen, wirklich Action-Szenen, die irgendwie haften geblieben sind. Das ist ein Brei irgendwo in Eis gehüllt und mit irgendwelchen Pflanzen. Das ist ein Chaos, aber es ist ein faszinierendes Chaos.
Ja. Was ich ja auch so faszinierend finde, ist so Kleinigkeiten, so, weißt du, bei Michael Keaton war es so, er hatte halt, so ein paar Batarangs, ja, und eine Seilwinde und ein Auto, gut ist. Und in Batman und Robin ist es dann so, oh, warte, er hat den Boot verheißt, kein Problem. Und dann wird einmal so einer, der Snow Place Like Home mit den Hacken gestutzt und dann fahren da plötzlich so Schlittschuhe da aus. Also können die übers Eis laufen oder das ist der Wahnsinn. Oder hier Bad Credit Card, hatte Carlo ja schon erwähnt. Ne? Es ist ein Overkill. Es ist ein so rigoroser Overkill,
ist eine Trash-Messe.
Ja, tatsächlich. Ja.
Ist das auch der Film, wo die am Anfang von mit den Surfbrettern durch die Luft fliegen? Oder ist das?
Ja, genau.
Ja, okay. Hammer. Ja, da ist echt was los, ey.
Ja, da ist wieder echt was los, ja. Und wieder kann man sich die Frage stellen, wie zur Hölle geht sowas beim Studio durch?
Ja.
Aber die haben sich wahrscheinlich davon nochmal was versprochen, weil ja eben Batman Forever so erfolgreich war. Batman und Robin auch. Ich habe mir nämlich nochmal die Kino Zahlen angeguckt aus Deutschland und Amerika, von beiden. Was man damals ja interessanterweise feststellt, ist ja, dass Comicfilme bei uns nie groß gelaufen sind, ne? Von den Besucherzahlen her.
Ja.
Auch damals Batman Forever und Batman Robin nicht, wobei Batman Forever noch erfolgreicher war als Batman und Robin. Ne?
Ja.
Aber in Amerika waren die locker in den Top 10 oder in den Top 20.
Immer ja, drin. Muss man aber auch sagen, dass die amerikanische Kultur nochmal einen ganz anderen Bezug zur Comicwelt hat als die deutsche.
Ja. Ne? Mittlerweile hat sich das ja auch geändert.
Ja. Aber
zu dem damaligen Zeitpunkt war es so.
Ja, Comic, das war was. Comics, also Entschuldigung.
Ja, es ist als Trash hat damals schon abgestempelt gewesen. Ja. Also.
Aber was ich mich frage ist, also Joel Schumacher durfte hier echt frei walten, wie er wollte. Ja? Vor allem durch den Erfolg von Batman Forever. War es seine Absicht? Also war dem klar, okay, ich mache jetzt hier ein Trash-Fest? Oder glaubt ihr wirklich, dass er gemeint hat, das ist cool, was ich hier mache? Das ist voll Zeitgeist. Bat-Nippel sind Date.
Ich glaube, der wusste ganz genau, was er macht.
Ich glaube auch, dass der A dachte, komm, das ist voll zeitgeistig hier, ich hau jetzt mega einen raus, und ich glaube, dass der auch wusste, scheiß drauf, die haben mir über 100 Millionen gegeben, ich hau jetzt voll das Ding raus, ich mache jetzt, was ich will, ich darf eh machen, was ich will, ich mache auch, was ich will, ich hab da Bock drauf. Ja, und da kommen halt so Sachen wie Batman und Robin dabei raus, ne?
Er hat sich, ich glaube, es gibt eine Doku auf den in der Batman-Edition, diese Special Editions, die über 5 oder 6 Teile lang ist, verteilt auf alle 4 Filme, wo er in dem Interview sich dann, glaube ich, auch dafür entschuldigt bei den Fans für Batman Forever und Batman und Robin. Dass ihm durchaus klar ist, dass das nichts mit einer guten Comic-Adaption zu tun hat, aber er ziemlich Bock drauf hatte einfach.
Mm.
Also, ja, ich sag, wie schon gesagt, ich denke, der hat einfach Lust gehabt, ich hau jetzt hier einen raus. Ich mache jetzt hier den Ober-LSD-Trip.
Ja.
In Blockbuster-Manier.
Und das hat er geschafft.
Ja.
Hat er geschafft.
Aber auch hier hat er es nicht geschafft, wirklich Action-Szenen zu entwerfen, die im Gedächtnis bleiben.
Nein. Nee. Es ist eher die Exzentrik der eines Arnold Schwarzeneggers.
Ja, an die obskuren Szenen überwiegen.
Ja,
wieder.
Wirklich. Und er hat natürlich auch in diesem Teil wieder die Sexualität reingemacht, in diesem Teil aber auch stark homosexuell geprägt. Ich meine auch, dass Joel Schumacher schwul ist, oder?
Oh, das weiß ich nicht, aber
er hat doch mal in einem Interview behauptet, er hätte mit 10.000 Menschen geschlafen. Also er hat es jetzt nicht spezifisch auf irgendein Geschlecht bezogen. Er hat gesagt, er hat mit 10.000 Menschen geschlafen.
Ja.
Der Gute ist ja mittlerweile auch schon 80.
Ja, Glückwunsch dazu. ich weiß gar nicht, ob er homosexuell ist, ich glaube ja. Okay, ist ja auch vollkommen egal.
Ja, vielleicht sollte man noch wissen, er ist ja eigentlich aus der Werbung und er wollte er Modedesigner werden. Ne? Also er ist schon jemand, der da einen Hang zum Abgedrehen hat.
Zum Grellen.
Ja. Zum Grellen,
ja. Ja, genau, und das merkt man ja auch. Und sollen wir zum Fazit kommen?
Weil ich noch sagen muss, vielleicht nach Batman und Robin war er so ausgebrannt, was dieses überbrodelnde, dieses farbige angeht, dass er danach einfach Tigerland gedreht hat. Als Ausgleich.
Ja, wobei danach hat er erstmal 8 Millimeter gedreht, ne?
Ach ja, den hatten wir auch schon mal beredet im Hatecast.
Im Hatecast, genau. Aber der ist ja auch relativ düster. Gibt's ja auch keinen.
Nein, ich empfehle Geiger.
Ja. Okay. Dann würde ich sagen, kommen wir zu unserer Punktevergabe und wir geben 1 bis 10 Plüschpantoffeln. Carlo beginnt. Und natürlich gut, schlecht, 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 bla bla bla.
Ja, also ich finde Batman und Robin auch gut, schlecht. Ein absolut irres Machwerk. Vollgepackt mit jeder Menge skurrilen Szenen. Weg, ganz weit weg von den Batman-Comics, aber scheiß drauf. Macht Spaß. Ein Drogentrip, was auch immer. Sondersgleichen gebe ich 6 Hasenpantoffeln von 10.
Okay, bist du?
Puh, also zur Bewertung, ich gebe 4 von 10 Plüschpantoffeln. Bei dieser Gut-Schlecht-Schätzung ist es echt schwierig. Ich glaube tatsächlich, dass ich jetzt so fasziniert von dem Ding war, weil ich jetzt einfach in der Vergangenheit einfach so diesen, ich nenne es mal, realitätsnahen Batman gewohnt war. Also wie ihn jetzt Nolan oder Zack Snyder gebracht hat.
Mhm.
Und da war das schon eine schöne Abwechslung. Ich sag mal tatsächlich, dass ich, der ist gut schlecht.
Mhm.
Ich kann aber jeden verstehen, weil ich zu den Leuten auch gehört habe lange Zeit, die den echt abgrundtief scheiße finden.
Ja.
Weil der ist auch anstrengend etc. pp. Und ich glaube, das ist so, wenn du in der richtigen Stimmung dafür bist, dann kann der, wie gesagt, faszinierend sein. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, wenn ich den nächstes Jahr vielleicht nochmal gucke oder in 2 Jahren, dass ich mir denke, Gott, was für eine Sülze.
Da kann ich mich bis auf Weiteres anschließen. Der ist faszinierend und das ist nicht immer das Gute faszinierend, aber der hat was. Und irgendwie, auch wenn der super breiig, super bunt und super dumm und super tump ist, der hat was. Der ist einfach sowas von drüber. Da hat sich ein Regisseur gesagt, scheiß drauf, ich mache jetzt, was ich will. Und der macht es auch. Das verlangt mir schon ein bisschen Respekt ab. Findet man heutzutage im Blockbuster-Kino nicht mehr, höchstens in Ansätzen noch bei Aquaman. Und deswegen bin ich da auch bei einem gut schlecht aus Sympathie für diese künstlerischen Amoklauf und gebe ebenfalls 4 von 10 Plüschpantoffeln mit Hasenohren. Und bedanke.
Ach ja, ich möchte noch eine Sache haben wir noch gar nicht besprochen, die den Film natürlich instant großartig macht. Coolio spielt mit.
Coolio spielt mit und R. Kelly hat ein Lied bei gesteuert.
Darüber reden wir es ja nicht.
Aber wir können es doch mal singen.
Ja, das Lied ist ziemlich schön.
Das stimmt, ja. Vor allem, wenn der Kinderchor da mitsingt. Aber das sollten wir bisher nicht machen.
Jetzt wird's aber, hör mal auf jetzt hier.
Okay, dann bedanke ich mich bei Stu. Vielen Dank fürs Mitmachen.
Ich habe zu danken, war wieder sehr schön.
Ja, Carlo, bei dir auch. Vielen Dank.
Ja, und war ein Spaß.
Ja, es war eine Sause. Und ich bedanke mich natürlich bei allen Zuhörern. Und ich glaube, du musst das jetzt mal übernehmen und sagen, wo man uns überall hören kann. Ich bin da ein bisschen raus.
Oha. Ihr könnt uns hören unter anderem bei Gotham FM, eurem Sender für tolle Podcasts. ihr könnt uns auch hören via YouTube, Spotify, Deezer, iTunes. Ich glaube mittlerweile auch Fit oder wie das heißt, keine Ahnung. Da könnt ihr uns überall hören und natürlich auch direkt bei Movie Break und Podigy. Und das mit den Kommentaren und Liken kannst du jetzt sagen.
Ja, kommentiert fleißig, liked uns, wir haben es verdient, teilt uns, empfiehlt uns weiter, macht uns groß, macht uns reich, sorgt dafür, dass wir Macht bekommen. Und in diesem Sinne möchte ich mich verabschieden und sage bis zum nächsten Mal und gebe das Wort erst an Stu und dann an Carlo weiter. Bis dann.
Nochmal danke, dass ich dabei sein durfte. Es hat mir wieder Spaß gemacht. Ich werde garantiert auch in der Zukunft mal hin und wieder zu Gast sein. Und bitte, wie gesagt, kommentiert das fleißig und liked das fleißig, denn wir möchten reich werden. So reich, dass wir eines Tages sagen können, ich bezahle mit meiner Movie-Rack Trash-Cask, wie sie in dieser Karte. Das wäre super, super toll. Und ich danke euch fürs Zuhören und gebe ab an Carlo.
Ja, also vielen herzlichen Dank natürlich wieder an Pascal und Stu, dass du wieder dabei warst. War super, war schön. War erfahrungsgemäß wie Batman und Robin. irgendwie so.
Wer jetzt nach einer Beleidigung. Ja.
Wer ist Batgirl?
Also ich würde sagen, Carlo ist Bruce, ich bin Robin und du bist Batgirl.
Super.
Du bist die Bathöhle.
Ich bin die Bathöhle, ja. Okay.
Genau, ja. Danke fürs Zuhören. Bleibt gesund in diesen zombie-apokalyptischen Zeiten und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Ciao.